Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Ihnen einen guten Abend. In der Ukraine war es heute ein Tag des Gedenkens. Und ein Tag, an dem eine Nation versucht, in der Trauer zu sich selbst zu finden. Auf den Tag genau ein Jahr nach dem Fall des alten Regimes unter dem damaligen Präsidenten Janukowitsch gedachten Tausende in Kiew, aber auch in anderen Teilen der Ukraine, jener mehr als 100 Menschen, die während der Proteste damals ums Leben kamen. Marsch der Würde nannten sie die Trauerdemonstration durch die ukrainische Hauptstadt, angeführt von Präsident Poroschenko. An seiner Seite gingen aus Solidarität auch Politiker aus dem Ausland, unter ihnen der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck. Es war ein stilles Gedenken in Kiew. Doch weiter im Osten des Landes sah es ganz anders aus. In der Stadt Charkiw, rund 40 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, explodierte plötzlich eine Bombe. Birgit Firnich berichtet.
Eigentlich wollten sie auch in der östlichsten Stadt der Ukraine, in Charkiw, der Opfer auf dem Maidan gedenken. Doch dann kam alles ganz anders. Bei der Explosion eines Sprengsatzes werden zwei Menschen getötet. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem Terroranschlag. Auch in Slawiansk, unweit der jetzigen Front, gehen Bürger auf die Straße und fordern ein Ende der Gewalt. Mit einem Marsch zeigen sie ihre Unterstützung für die ukrainische Regierung. Noch im Sommer letzten Jahres war die Stadt 3 Monate lang von bewaffneten Separatisten besetzt und wurde dann von der ukrainischen Armee befreit. Viele Menschen in Slawiansk stehen hinter der Regierung, aber wir haben Angst. Wir sind nur 50 Kilometer von der Front entfernt. Die Menschen hier haben die Hölle erlebt und wissen nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube nicht an die Waffenruhe und leider hat sich das schon bewahrheitet. Aber immerhin hat die Gewalt unsere Stadt noch nicht erreicht. Im Nachbarort in Artyomovsk kümmern sich auch heute Freiwillige wie Natascha um die Soldaten, die Wochen und Monate lang in Debaltseve gekämpft haben. Natascha ist eigentlich Lehrerin aus Kirovograd, ein Ort 300 Kilometer westlich von hier. Seit Monaten sammelt sie Hilfsgüter für die Männer, die an der Front ihr Leben riskieren, vor allem für die, die aus ihrer Heimatstadt kommen. Ich bin Ukrainerin. Das ist mein Land. Wir müssen uns jetzt gegenseitig unterstützen. Unser Leben liegt in den Händen der Menschen in Tarnkleidung. Darum helfen wir ihnen. Wir sind Patrioten. Es ist unser Land. Wir kämpfen für unsere Unabhängigkeit. Dafür hat sie sogar ihren festen Job aufgegeben. Auch sie wird von Verwandten und Freunden unterstützt. Auf dem Maidan hat sie vor einem Jahr für eine neue Gesellschaft gekämpft. Und die, meint sie, gelte es jetzt zu verteidigen. Die Soldaten sind unsere Helden. Sie werden uns als Vorbilder dienen. Für die Männer aus Debaltseve hat sie getan, was sie konnte. Jetzt zieht der kleine Hilfskonvoi weiter in die nächste Krisenregion. Leider, meint Natascha, kommt unser Land immer noch nicht zur Ruhe.
Und in der Ostukraine, in dem Ort Kramatorsk, steht jetzt unsere Korrespondentin Birgit Firnich. Birgit, angekündigt wurde heute auch der erste Rückzug der schweren Waffen von beiden Seiten der Front. Frage, hat dieser Abzug denn schon begonnen? Was wissen Sie darüber?
Begonnen hat er noch nicht. Es gab ein vollmundiges Statement heute Morgen von dem Sprecher des ukrainischen Militärs Lysenko, der sagte, dass dieser Abzug unverzüglich beginnen würde. Kurz darauf kam dann ein Zitat von prorussischer Seite von Basurin, der erklärt hat, dass der Abzug beginnen würde, aber nicht unverzüglich. Und es sei eine Einigung erzielt worden zwischen den beiden Parteien. Aber man würde mit dem Abzug nicht morgen, sondern erst am Dienstag beginnen, weil morgen am Montag wird in den Donetsker und Luganska Volksrepubliken ein hoher militärischer Feiertag gefeiert, ähnlich wie auch in Moskau. Bisher hat die OSZE das nicht bestätigen können, aber Frank-Walter Steinmeier hat erklärt, dass es diese Gespräche gestern Abend auf hoher militärischer Ebene gegeben hat. Es gibt also Hoffnung. Er hat auch nochmal appelliert, dass jetzt Russland Moskau seinen Einfluss geltend machen müsse auf die Separatisten. Man merkt hier, Thomas, dass die Menschen sehr unruhig sind. Für die Leute hier ist es ein ganz wichtiges Zeichen, dass dieser Abzug jetzt stattfindet. Hier ist sehr viel Militär unterwegs tagsüber. das ganze Wochen über haben wir das beobachtet, aber man weiß natürlich nicht, in welche Richtung. Also es müssen hier jetzt ganz eindeutige Zeichen kommen, weil die Menschen sind kriegsmüde.
Vielen Dank, Birgit Pfennig, für diese Informationen und Einschätzungen aus Kramatorsk. Durch die Krise in der Ukraine fühlt sich auch das NATO-Mitglied Litauen bedroht. Mehr dazu in den Nachrichten mit Jan Hofer.
Wegen der Kämpfe in der Ukraine möchte Litauen seine Armee modernisieren. Eine Bitte des Landes um die Lieferung deutscher Radpanzer aus Beständen der Bundeswehr hat das Verteidigungsministerium in Berlin jetzt aber zurückgewiesen. Ein Sprecher sagte, die Bundeswehr benötige die Panzer selbst. Litauen hatte sich nach Angaben der Zeitung Welt am Sonntag direkt an die Bundesregierung gewandt, um ein langwieriges Genehmigungsverfahren zu vermeiden. Die syrische Regierung hat einen Militäreinsatz der Türkei scharf verurteilt. Das Eindringen der Soldaten nach Syrien sei eine offenkundige Aggression, zitierte die Nachrichtenagentur Sana das Außenministerium. In der Nacht waren türkische Spezialeinheiten über die Grenze ins Nachbarland gefahren. Dort brachten sie die Wachmannschaft eines für die Türkei wichtigen Mausoleums in Sicherheit. Das Grab von Süleyman Shah, dem Großvater des Gründers des Osmanischen Reiches, hier Archivbilder, liegt in einer von der Terrormiliz Islamischer Staat belagerten türkischen Exklave in Syrien. Griechenland will jetzt mit konkreten Reformvorschlägen die Einigung im Schuldenstreit mit den Europartnern besiegeln. Die Liste werde in Kürze verschickt, sagte Finanzminister Varoufakis in Athen. Die Aufstellung ist Voraussetzung für weitere Finanzhilfen an das hochverschuldete Land. Sie soll spätestens bis morgen vorliegen. Wenn die Athener Reformpläne auf Zustimmung stoßen, kann das aktuelle Hilfsprogramm um 4 Monate verlängert werden. Mehr Personen als bisher bekannt sind offenbar frühzeitig über den Kinderporno-Verdacht gegen den damaligen SPD-Abgeordneten Edati eingeweiht gewesen. Nach Informationen des NDR waren 57 Politiker, Ermittler und Amtsträger in Niedersachsen informiert. Und zwar bereits vor der ersten Hausdurchsuchung bei Edati im Februar letzten Jahres. Bekannt sei auch, über welche Kanäle die Informationen gelaufen seien. Der Prozess gegen Edati beginnt morgen vor dem Landgericht Verden. Mit einem Gottesdienst in Osnabrück hat das katholische Hilfswerk Miserior seine bundesweite Fastenaktion eröffnet. Im Mittelpunkt stehen die Folgen des Klimawandels, insbesondere auf den Philippinen. Der Osnabrücker Bischof Bode rief dazu auf, entschlossen gegen die globale Erderwärmung vorzugehen. Die evangelische Kirche startete ihre Fastenaktion in Leipzig. Unter dem Motto, du bist schön, 7 Wochen ohne runtermachen, sollen Menschen zu einem positiven Blick auf sich und ihre Umwelt bewegt werden.
And the Oscar goes to, zum 87. Mal werden heute Nacht in Los Angeles die berühmtesten Filmauszeichnungen der Welt vergeben. Es sind geschätzte 800 Millionen Zuschauer, die gespannt verfolgen werden, wie sich ein großes Staraufgebot auf dem roten Teppich schlägt und natürlich, wer bei der Preisverleihung welche Trophäe einheimst. Etwas weniger glamourös, sondern eher beschaulich geht es aber hierzu. Der Tegernsee wäre nämlich sicher auch eine prächtige Filmkulisse, steht aber aus einem ganz anderen Grund mit der heutigen Zeremonie in L.A. in Verbindung. Über ein bisschen Glanz aus Oberbayern in Hollywood, Lisa Schuch.
Ein bayerisches Idyll wie geschaffen als Kulisse für einen Heimatfilm. Die Gemeinde Gmund am Tegernsee. 6000 Einwohner, ein Bürgermeister von der CSU, beliebtes Reiseziel bei Rentnern. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Die Aufregung um die Oscars könnte nicht weiter weg sein. Scheinbar. Denn die Mitarbeiter der Gmunder Papierfabrik blicken der Gala gespannt entgegen. Sie stellen das mattgoldene Papier für die Umschläge her, in denen die Namen der Oscar-Gewinner stecken.
Sehr stolz. Wir sind ja generell stolz auf unsere Firma. Wir machen nur edles Papier, aber das ist schon ein besonderer Moment.
Ein amerikanischer Designer hat das edle Papier für die Umschläge ausgewählt. Vor 185 Jahren gegründet, ist die Gmunder Papierfabrik ein Familienbetrieb, der mit dem Wasser aus einer eigenen Quelle produziert. Eukalyptusholzfasern und Stärke, das sind die Hauptzutaten für das Oscar-Papier. Nach Prägung und Färbung wird es zugeschnitten und jedes Blatt einzeln kontrolliert.
Ist gut gegangen, ja. Qualität stimmt, die Länge stimmt. Müssen wir immer aufs Format achten, natürlich, ist ganz klar. Und Passt alles.
Und so sieht das Papier dann aus, wenn es zum Umschlag für den wichtigsten Preis in der Filmbranche gefaltet wurde.
And the Oscar goes to...
And the Oscar goes to...
Der Moment ist immer prickelnd, wenn die Kuverts den Stars übergeben werden und man sich dann vorstellt, das Papier kommt aus Gmund.
Und so hat jeder verliehene Oscar einen heimlichen zweiten Gewinner. Die oberbayerische Gemeinde Gmund am Tegernsee.
Ist so ein Ding, wer hätte das gedacht. Aber wir kommen jetzt natürlich zum Sport und damit zu den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga, wo die Bayern zwar an der Tabellenspitze ganz klar einsam ihre Kreise ziehen, aber die Mannschaft der Stunde kommt derzeit zweifellos, Andreas Kess, aus Wolfsburg.
Ja, das muss man sagen, der VfL macht tatsächlich eine ganze Menge Spaß in der Rückrunde und ist weiter unbeirrt und mittlerweile schon fast uneinholbar unterwegs in Richtung Champions League. Die Konkurrenten um die Königsklasse allesamt haben sie gepatzt an diesem Wochenende, nicht so die Wolfsburger. Die haben vielmehr klargestellt, dass auch Arbeitssiege durchaus zu ihrem Repertoire gehören. Beim 2:1 gegen die Berliner Hertha, bei dem wieder mal einer glänzte, für den der Begriff einen Lauf haben wahrscheinlich irgendwann mal erfunden wurde.
Der ist ja gar nicht wieder einzufangen, der Niederländer Bas Dost. Er singt dahin, weil es einfach prima läuft. Heute 2 Torschüsse, 2 Treffer, 9 Tore in der Rückrunde.
Es ist natürlich noch nicht normal, was für ein Lauf das jetzt ist. Das wird nicht immer so sein.
Das kann sein. Ist für den Augenblick aber eher egal. So einen wie Bas Dost hätten andere auch ganz gerne. Pal Dardai zum Beispiel, der neue Hertha-Trainer, 3. Spiel, 2. Niederlage. Die bereits in der 10. Spielminute auf den Weg gebracht wird. André Schürrle verlängert mit dem Kopf, mit dem rechten Fuß trifft Bas Dost. 1:0. Wolfsburg außer Rand und Band und alle auf einen, auf Bas Dost.
Das ist überragend, das ist ein geiler Stürmer, er hat einen unglaublich guten rechten Fuß und wenn er da steht, dann ist der Ball einfach drin mit seinen Schlappen.
Frohlockt André Schürrle. Auch seinetwegen ist der Bundestrainer vor Ort. Nur kurzzeitig ist Schürrle, der Weltmeister, ein wenig verstimmt. Von seinem Trainer Dieter Hecking ganz zu schweigen. Denn die Berliner vermasseln den Wolfsburgern die famose Stimmung. Nach einer halben Stunde der Ausgleich durch Julian Schieber. 1:1. Vorbereitet vom Schweizer Valentin Stocker, der Sebastian Jung durchaus alt aussehen lässt. Das passt so gar nicht in den Plan. Also ganz schnell den Kopf wieder frei bekommen für das große Ziel. Die Champions League mit Bas Dost. Der hat schon den strengen Blick. Und als Luis Gustavo in der 74. Minute den Pfosten trifft, ist er da. Der Doppel-Dost. Und singt dahin. Weil alles so unglaublich läuft. In der aktuellen Rückrunde 2015 in 5 Bundesligaspielen 9 Tore. Das hat es noch nie gegeben. Plus 2 Treffer am vergangenen Donnerstag in der Europa League beim 2:0 gegen Lissabon. Phänomenal.
Ja, Bas Dost, klar, ist momentan ein Phänomen. Hat eine fantastische Rückrundenauftakt erwischt, muss man wirklich sagen. Wie er im Moment drauf ist, das ist gut. Hilft uns natürlich enorm.
Und ihm gar nicht. Pal Dardai und seine kränkelnde Hertha Vorletzte.
Heute war eine Niederlage, aber das kann man akzeptieren und darauf kann man aufbauen. Dankeschön.
Danke auch.
Mit schönen Grüßen nach Wolfsburg.
Ja. Das steht gut jetzt, oder? Die 2. Plätze.
Genau, 10 Punkte vor dem Tabellendritten. Die Champions League nimmt reale Formen an mit einem Bas Dost in Topform.
Kann man innerhalb einer Woche einen Schock wie den vom 0:8 in München vollständig wegstecken? Man kann. Das hat der HSV heute gezeigt mit seiner wirklich leidenschaftlichen Vorstellung beim 1:1 gegen die Gäste aus Gladbach. Nur der allemal verdiente Lohn, der blieb auch diesmal wieder aus. Und das auf eine Art und Weise, die den Hamburgern und ihrem leidgeprüften Publikum erneut eine ganze Menge Frust beschert.
Mönchengladbachs Trainer Favre konnte sein Glück kaum fassen. Sein HSV-Kollege Zinnbauer dagegen war genauso fassungslos wie die HSV-Führungsriege um Vereinschef Beiersdorf. In der Nachspielzeit hatte der HSV den sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand gegeben. Rogotas Kopfball sorgte für Gladbacher Glückseligkeit und Hamburger Tristesse.
Sehr bitteres Gefühl. Ich glaube, wir haben heute sehr, sehr gut, ein sehr gutes Spiel gemacht und
Ja, durch diese Tor in der letzten Sekunde, in der letzten Aktion, das ist einfach sehr bitter.
Ich war sehr, sehr glücklich und ich glaube, es war gut für unsere Mannschaft und für unsere Fans, was hier sind.
Die Gladbacher starteten nach dem Donnerstagsspiel in der Europa League mit 6-9. Einer von ihnen, Max Kruse, der Ex-Hamburger, mit der ersten Chance nach 4 Minuten. Nur 60 Sekunden später die größte Möglichkeit der gut beginnenden Gäste. Patrick Herrmann. Aber das Aluminium verhinderte Schlimmeres für die nervös beginnenden Hamburg. HSV-Trainer Zimbauer hatte sein Team nach dem 0:8 in München gleich auf 7 Positionen umgestellt. Sogar seinen Kapitän Van der Vaart auf die Bank gesetzt. Eine Maßnahme, die zunehmend aufging. Der HSV machte vor allem in der zweiten Halbzeit gegen müder werdende Gladbacher immer mehr Druck und wurde dafür nach 73 Minuten belohnt. Soltan Stieber mit der verdienten Führung 1:0 für die neu formierte HSV-Mannschaft, die sich ganz anders präsentierte als noch bei der Blamage gegen die Bayern.
Wir müssen einfach 100% geben, alle die Spieler, die am Feld sind. Und ja, ich freue mich natürlich, dass ich heute mein zweites Tor für den HSV gemacht habe.
In der Schlussphase vergab der HSV durch Rudnevs und den überzeugend aufspielenden Stieber 2 gute Chancen zur Vorentscheidung. Das sollte sich am Ende rächen. In der letzten Minute der Nachspielzeit sprang der eingewechselte Rogota höher als alle anderen und köpfte zum 1:1 ein. Ein glücklicher Punktgewinn, was auch Gladbachs Trainer zugeben musste.
Hamburg hat besser als wir gespielt, weil sie waren in die Zweikämpfe besser, die zweite Bälle, sie waren aggressiver und auch haben wir viel Ballverlust gehabt.
Am Ende war es egal, Rogotas Köpfchen bescherte Gladbach einen glücklichen Punkt und ließ die tapfer kämpfenden Hamburger am Ende doch etwas kopf- und trostlos zurück.
Und das die Tabelle nach 22 Spieltagen, die Bayern weiter relativ einsam an der Spitze, Wolfsburg 8 Zähler dahinter, dann Gladbach und Schalke, Augsburg und Leverkusen auf den Europa-League-Plätzen im Moment. Hannover führt die zweite Hälfte an, Dortmund auf Rang 12 geklettert. Der HSV jetzt 2 Punkte vor der Abstiegszone. Bei Paderborn beträgt der Abstand nur noch einen einzigen Zähler. Die letzten 3 unverändert, Freiburg, die Berliner Hertha und das Schlusslicht aus Stuttgart. Goldener Sonntag bei der nordischen Ski-WM im schwedischen Falun sorgten heute zunächst die Kombinierer für den ersten deutschen Weltmeistertitel seit 28 Jahren, bevor dann die Kollegen von der Skispringer-Fraktion Gold für Deutschland im Mixed gewannen.
Der Moment der Entscheidung, dann die Gewissheit, es hat gereicht. Carina Vogt, Katharina Althaus, Richard Freitag und Severin Freund im Goldrausch. Vorausgegangen war ein spannender Wettbewerb, den ein nervenstarker Severin Freund zu einem glücklichen Ende führte.
Ja, Wahnsinn. Also ich muss sagen, der Teamwettbewerb, der hat einfach nochmal was für sich. Es war so spannend jetzt hier unten. Wir waren 0,6 Punkte vor Norwegen vor dem letzten Sprung. Und ja, dann haut der Severin nochmal so einen raus. Danke. Wahnsinn.
Das deutsche Mixteam ist Weltmeister, gewinnt vor Norwegen und Japan. Wenn der Jubel keine Grenzen kennen will, muss etwas Außergewöhnliches passiert sein. Nach 28 Jahren gewinnt eine deutsche Staffel in der nordischen Kombination WM-Gold. Grundlage dafür waren weite Sprünge hier von Johannes Rützek über 97 Meter, die Führung vor dem Lauf über 4x5 Kilometer. Tino Edelmann als erster in der Loipe setzte sich vom Feld ab, die Vorentscheidung. Denn Erik Frenzel und Fabian Riesle hielten die Konkurrenz auf Distanz. Johannes Rützek machte schließlich den Goldtraum wahr.
Heute hat es einfach alles gepasst. Man hat gemerkt, jeder wollte es bis zum Letzten und hat alles rausgeholt. Und ja, es war einfach herrlich.
Die deutschen Kombinierer gewinnen Gold vor Norwegen und Frankreich.
Uns bleibt zum Schluss natürlich noch der Blick auf das Wetter. Zum Wochenauftakt scheint es ja eher etwas ungemütlicher zu werden, Claudia.
Ja, Thomas, und ungemütlich ist fast noch geprahlt, weil es wird zum Teil wirklich kräftig schneien bis in tiefere Lagen. Es wird Regen geben, also ziemlich ungemütlich, denn es zieht eine Front herein. Schon in der zweiten Nachthälfte kommt die im Nordwesten an. Und Sie sehen hier an diesem Blau, da ist ordentlich Niederschlag dabei. Und ich sage bewusst Niederschlag, weil es eben Schnee ist, Schneeregen im höheren Bergland, zum Teil sogar gefrierender Regen. Also das kann morgen früh und am Vormittag glatt werden auf den Straßen. Morgen Vormittag liegt dieses Band dann genau quer über Deutschland, vom Harz rüber bis zum Siegerland, bis zum Bergischen. Da können zum Teil bis zu 10 Zentimeter oberhalb von 300 Metern nasser Schnee fallen, auch sonst Glättegefahr. Und dieses Band zieht dann am Nachmittag weiter nach Osten, auch da örtlich Schneefall bis in tiefe Lagen. Die Temperaturen, da wo dieses Regen- und Schneeband liegt, 1 bis 3 Grad, sonst nach Westen hin bis zu 9 Grad. Die nächsten Tage immer wieder Schneeregen und Graupelschauer, eher aprilwetterig und im Osten am ehesten trocken.
Claudia, dann müssen wir jetzt einfach durch. Ja, ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, das war's von uns. Im Anschluss empfehle ich Ihnen sehr Titel, Thesen, Temperamente. Und um 12:45 meldet sich noch einmal die Tagesschau. Wir sind natürlich morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle Karin Mioska. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche und davor kommen Sie gut durch die Nacht.